3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The People Equation. Ihr kennt uns, wir sind Optimisten, das Glas ist immer halb voll. Bei der Debatte um die Zukunftsaussichten unseres Mittelstands sind wir damit allerdings in der Minderheit. Da geben eher Pessimisten und Schwarzseher den Ton an. Aber warum eigentlich? Immerhin verfügen wir hier in Deutschland über unglaublich viel Fachwissen und Ingenieurskunst. Wir haben tausende Weltmarktführer, versierte Unternehmer und einen riesigen europäischen Binnenmarkt. Hinzu kommt, dass sich neue Technologien wie Robotik und KI theoretisch wunderbar mit unserer industriellen Basis verbinden ließen. Grund genug, um hier in unserem Podcast einmal positiv zu diskutieren, wie unser Mittelstand wieder Weltklasse werden könnte, wie wir vielleicht sogar ein kleines neues Wirtschaftswunder hinbekommen könnten. Und ich bin sehr froh, dass sich dazu heute ein echter Mittelstandskenner zu uns gesellt hat, der ebenfalls lieber anpackt als klagt. Bei uns ist Christian Futterlieb, der Co-Chef von VR Equity Partner, der Beteiligungsgesellschaft der DZ Bank, die einer der führenden Finanzinvestoren im deutschen Mittelstand ist. Herzlich willkommen bei TPE, lieber Christian.
Vielen Dank, dass ich da sein kann. Hallo.
Und nicht nur ich freue mich über deinen Besuch, sondern auch mein Co-Host Paul Taaf. Hallo Paul.
Hi, grüßt euch. Christian, willkommen bei unserem Podcast. Wir freuen uns auf dich.
Paul, du bist ja auch ein großer Freund des Mittelstands und arbeitest täglich mit den Mittelständern. Da bin ich sehr gespannt, wie ihr die Diskussion bestimmen wollt. Christian, du bist viel im Mittelstand unterwegs, sprichst täglich mit Unternehmern und die VREP ist auch selbst bei rund 2 Dutzend Unternehmen als Eigenkapitalgeber oder Mezzaninfinanzierer engagiert. Wie schätzt du denn die Lage und die Zukunftsperspektiven unseres Mittelstands ein?
Ja, ich glaube, das muss man differenziert sehen, je nach Branche. Ja, und je nach Kurz- oder Langfristigkeit. Ich glaube, im Moment sind wir alle geprägt durch natürlich die politischen Ereignisse. Die Unsicherheiten lasten natürlich auf der Stimmung. Auf der anderen Seite können wir aus unserem Portfolio berichten. Wir sind engagiert bei Unternehmen, die im Digitalisierungsbereich, im Handel, Industrial, Logistik, Consumer unterwegs sind. Und klar, das ist immer auch unterschiedliche Lage- und Stimmungsbeschreibungen. Also wir sehen durchaus ein gemischtes Bild. Die Lage ist nicht so schlecht, wie man sie jetzt fühlt, ja, durch die Diskussion. Es gibt einige Unternehmen, die gehen einfach ihren Weg. Beispielsweise im Digitalisierungsbereich sehen wir jetzt nicht, dass sich Dinge ändern durch Umfeldänderungen. Aber klar, letztes Jahr hatten wir neue Regierungen, wir hatten große Ankündigungen von Paketen. Danach ist die Stimmung untergegangen und wir haben beispielsweise im Industrial-Bereich ganz klar am Jahresanfang gesehen, da hat man plötzlich Rückenwind bekommen, selbst aus, also es ist immer natürlich eine Mikroperspektive, aus der ich berichten kann aus dem Unternehmen, aber selbst aus den Kunden, die aus dem Automotive Bereich kamen, die ein schwieriges zweites Halbjahr 25 hatten, haben wir gesehen, wird's besser. Ja, und da waren wir sehr hoffnungsfroh an der Stelle und sind das auch noch immer. Aber klar, am Ende hängt es jetzt auch ein bisschen dran an den politischen Ereignissen. Das kann keiner einschätzen. Solche Dinge haben immer ein Potenzial, dass sie auch zu einer langen Krise werden können und dann natürlich sich in der deutschen Wirtschaft auch festsetzen. Natürlich muss das aber auch nicht so.
Gibt es besondere Branchen oder Teile des Mittelstands, in denen ihr jetzt Aufbruchstimmung vielleicht sogar schon wahrnehmt?
Ich würde tatsächlich auch die kurz- von der langfristigen Perspektive hier stark unterscheiden. Zum einen ist klar, der Mittelstand ist unter Stress, unter positiven zum Teil und auch unter negativen Stress. Negativen Stress sind diese ganzen Dinge, die wir sehen aus Geopolitik, alles was von diesen Themen von außen kommt, Zölle, hohe Energiepreise. Das sind Dinge, das erfordert am Ende auch Transformation. Da muss man sich mit auseinandersetzen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass man Dinge im Unternehmen verändern muss, unter Umständen auch gleichzeitig verändern muss. Und gleichzeitig positiver Stress in die ganzen Themen wie Digitalisierung, KI. Da kommen natürlich auch neue Möglichkeiten, die eigenen Stärken zu verbessern. Und daran arbeiten die Unternehmen. Ja, aber beides, und das muss man ganz klar sagen, für Management-Teams, ja, und Paul, du denkst ja auch in diesen Kategorien, für Management-Teams bedeutet das maximalen Stress, ja, weil sie viele Dinge gleichzeitig machen müssen, Komplexität reduzieren, Nebengeräusche ausblenden und man muss auch im Team arbeiten, ihn voranzubringen. Und das ist, wenn man jetzt einfach mal nochmal einen Blick 10 Jahre zurück, die 10er Jahre, ja, viele von denen, wenn man das mal alles, was mal für Strategie-Meeting, malen wir immer unsere Bubbles, auch mal die ganzen exogenen Faktoren, die auf uns oder das jeweilige Unternehmen einwirken. Ja. Und dann färben wir das Rot, Grün und Gelb. Da sieht man halt viele rote Dinge. Ja, in 10er Jahren war es ganz klar, Zölle werden weniger, die werden nicht mehr. Und adressierbare Märkte werden mehr, die werden nicht weniger. Und wenn man jetzt guckt, was seit 2020 passiert wird, gerade für Deutschland, für die es wichtig war, oder Wachstum in Asien, Kapazitätenaufbau mit Maschinenbau, Automotive und unserer zyklischen Industrie. Da war unglaublich viel Rückenwind, Rohstoffpreise niedrig, alles eigentlich mit viel Rückenwind gesehen, Wachstum trotzdem nicht viel, aber für das Einzelunternehmen gute Planbarkeit. Und jetzt ist dieser Rückenwind weg, ja, und Dinge haben sich eher als Verteidigungsposition für Unternehmer entwickelt, wo man sagt, da muss ich gegenarbeiten, um gleiche Stabilität noch zu halten. Und gleichzeitig muss ich das Unternehmen, und ich habe unglaubliche Chancen, das Unternehmen nach vorne zu entwickeln, ja, und das muss ich alles gleichzeitig tun. Und das meine ich mit positivem wie negativem Stress. Es ist beileibe für Unternehmer in der heutigen Zeit nicht einfach.
Paul, was erlebst du in den Gesprächen, die du führst mit Unternehmern oder Managern im Mittelstand? Deckt sich das mit dem Eindruck von Christian?
Ja, also ich glaube, ich komme ja auch selbst aus einer Unternehmerfamilie. Ich glaube, Unternehmer kannst du sein trotz Politik. Vielleicht musst du es sein trotz Politik. Ja, aber ja, das, was Christian gesagt hat, da ist eine Geschwindigkeit vorhanden, weil alles gleichzeitig funktioniert, das ist auch, oder funktionieren sollte. Das ist auch bedingt durch die Digitalisierung unter anderem. Und Gott sei Dank gibt es eine Generation, das wissen die wenigen, glaube ich. Es gibt eine neue Generation von Private Equity CFOs. Definitiv, ja. Die ältere Generation, so die, mit Respekt, aber die alte Schule, Guys and Girls, die gerne delegieren und vielleicht ein kleines Empire um sich herum bauen. Forget it. Das funktioniert heute nicht. Aber es gibt eine hungrige Generation von neuen CFOs. Ein Kunde von uns hat sie die jungen Wilden getauft und die gibt es. Die gibt es, Gott sei Dank. Und es macht Spaß. Also ich arbeite gerne mit Unternehmern. Es gibt auch PEs. Christian ist ja selbst Unternehmer, ja. Es gibt ja die großen PEs, die sind vielleicht weniger Unternehmer und mehr so, ja, also Nicht-Unternehmer. Ja. Und das ist meine Welt, die Unternehmer sein, Risiken eingehen.
Ich glaube, Paul, was du sagst, ist ganz wichtig. Egal wie das Umfeld ist, ja, man muss immer auch gucken, ja, aus der Mikroperspektive für sein Unternehmen, wie gehe ich mit den Dingen um, ja, und wie können wir unsere Nische in dem Markt finden, ja, und da richtig gut werden. Und ich glaube, wenn man das richtige Team am Start hat, kann man eigentlich überall auch.
Ja, ich meine, das Geschäftsmodell an sich entscheidet. Ja, es gibt Geschäftsmodelle, die nicht mehr funktionieren. Ist die große Frage, aber die klassische Industrie in Deutschland, ob das in Deutschland wettbewerbsfähig sein kann oder wieder wird. Aber dann gibt's die KI-Industrialisierung, was jetzt angegangen werden sollte. Aber es gibt viele spannende Geschäftsmodelle. Und wir haben am meisten zu tun jetzt in Buy-and-Build-Strategien. Und das sind unsere Kunden sehr, sehr aktiv. Sind auch nicht unbedingt homogene Geschäftsmodelle, sondern es sind auch diversifiziert. Also ein Geschäftsmodell eher Richtung Digitalisierung, ein anderes Geschäftsmodell eher Supply Chain getrieben, ja, wo es Innovationsmöglichkeiten gibt. Also keine kleinen Schritte, sondern große Schritte. Das sind die Modelle, die digital skalierbaren Modelle sind, glaube ich, Christian, die attraktivsten. Ja, aber wenn du nicht so menschabhängig bist, umso besser, aber das ist ja ein höheres Risiko.
Die Unternehmen, die sich bis jetzt sehr resilient gezeigt haben, Christian, und die seht ihr ja auch und habt da teilweise dort auch investiert, auf welchen Feldern waren die denn besonders agil? Sagen wir, auf den großen strategischen Themen, so ein bisschen Märktehopping oder eher auf so Haushaltssachen wie Entwicklungsgeschwindigkeit, Skalierung? Was waren so die Erfolgsfaktoren der letzten Jahre, um in dem Umfeld weiter wachsen zu können?
Wir haben einen Beirat, der sagt immer, Product is Hero. Du musst einfach das beste Produkt haben und an einem Produkt arbeiten. Das hört sich jetzt natürlich leicht an. Aber zeigt natürlich ein gewisses Mindset daneben. Du sagst, immer voller Fokus aufs Produkt und immer auch mit Blick auf den Wettbewerb, wo habe ich Vorteile? Ja, das heißt, häufig sind ja die Unternehmen, die wir auch, das kennst du auch, sind meistens die vom Absatzpreis die teuersten sind, aber die trotzdem das meiste Wachstum haben und die beste Marge haben. Und das hängt ja damit zusammen, genau mit dem Punkt, dass man sich auf seine Stärken voll fokussiert hat und es schafft, es den Kunden glaubhaft und verständlich zu machen. Und ich denke, das steckt halt viel dahinter. Wenn man vom Produkt aus denkt, sind auch so Dinge wie beispielsweise Digitalisierung. Habe ich ein richtiges ERP im Unternehmen? Sind irgendwie häufig bei diesen Unternehmen auch zu finden. Ja, die sind ja nicht gut geworden dadurch, dass sie jetzt ein ERP haben, sondern die sind gut geworden, dass sie einen starken Fokus auf ihre Prozesse und ihre Stärken haben. Da kann man das relativ schnell sehen, wenn man Unternehmen anguckt. Da ist der Blick in die Historie eigentlich immer gut, weil man merkt, die sind überall in den Prozessen gut aufgebaut. Dann ist es oft durchgehend. Und umgekehrt auch findet man tolle Potenziale, wo Unternehmer sich nur auf das Produkt konzentriert haben und aber den dahinterliegenden die Geschäftsabwicklung haben liegen lassen und durch viel personelles Engagement sozusagen trotzdem performt. Ja, und das sind häufig natürlich Bereiche, wo wir unterstützen können, ja, wo wir sagen, okay, lasst uns da Strukturen reinbauen und dann das Geschäftsmodell skalieren. Ja, wir haben in den letzten Jahren viel Transaktionen gemacht in der Kältetechnik. Ja, beispielsweise haben wir Plattformen aufgebaut. Das ist mit Sicherheit ein Geschäft, wo du typisch deutsch, ja, industriell geprägt, handwerklich geprägt, viel Know-how ist notwendig. Nachfolgelösungen sind oft schwierig in diesen kleinen Einheiten. Und da kannst du natürlich viel Nutzen stiften als Investor.
Ich will mal einen kritischen Punkt ansprechen. Wenn ich sage, was ist die DNA des deutschen Mittelstands, was hat ihn so erfolgreich gemacht, dann war es, glaube ich, sehr maßgeblich, dieses sehr langfristige Denken über Generationen hinweg. Ich baue sehr behutsam ein Unternehmen auf, gehe auch mal Investitionszyklen über Dekaden ein, die kein Finanzinvestor, kein börsennotiertes Unternehmen akzeptieren würde und werde allalong erfolgreich.
Aber Innovation basiert.
Ne? Aber innovationsbasiert, genau. Aber trotzdem, diese langen Zyklen, dieses Denken in sehr langen Zyklen. Ich halte am Personal fest, wenn es mal schlecht läuft. Ich investiere auch dann, wenn es schlecht läuft. Ich investiere heute in eine Technologie, die vielleicht in 10 Jahren erst umsatztechnisch bringen wird. Kann man sich das in dem heutigen Umfeld überhaupt noch erlauben, das als Erfolgsfaktor zu setzen und so zu agieren?
Ich glaube, man muss so agieren, tatsächlich. Man muss Dinge schneller und parallel machen. Denke, ohne einen langfristigen Plan, ja, für das Unternehmen, für das Produkt, kann man eigentlich auch kurzfristig nicht vernünftig arbeiten. Das heißt, ich glaube, an dieser Stärke zu sagen, und wir haben viele gute Unternehmen, die kontinuierlich sich ans Umfeld anpassen, da kommt eine Herausforderung, dann guckt man sich die an, dann arbeitet man die ein und dann geht's sozusagen weiter. Jetzt kommen natürlich so Einschläge wie, braucht man nur das Energiekostenniveau. Da kommt ein Sprung in den Energiekosten, der ist nicht sukzessive gekommen, sondern der kommt jetzt und in Deutschland ist der unter Umständen Industriestrompreis hin oder her vermutlich nachhaltig. Damit muss ich mich abfinden und dann muss ich plötzlich eine Kostenposition, die sehr groß ist, irgendwie lösen. Und dann ist die Frage, kann ich das? Kann ich das durch sukzessives, langsames anpassen? Nein, dann muss ich größere Entscheidungen treffen, größere Investitionen machen. Da sieht man genau, die großen Probleme, die im Mittelstand sind, ist natürlich, es wird wenig investiert. Ja, wenn wir hier vorhin auch für Automatisierung mal anklingen lassen, sage ich, eine prädestinierte deutsche Kernkompetenz, die von KI und Rechnergeschwindigkeit profitieren muss. Aber wenn man jetzt guckt, wie geht's eigentlich heute in diesen Bereichen, die ja durch Investitionen getrieben werden müssen, ist natürlich, da wird wenig investiert, weil ich nicht den langfristigen Plan oder die langfristige Sicherheit habe. Ich sage, da investiere ich jetzt in Kapazitäten und ich gehe jetzt einfach mal den Weg. Und da auch nochmal die 10 Jahre zurück. Die 10er Jahre waren ja keine Phase des unheimlich dynamischen Wachstums. Da war das mal 1,5%, 1% und da hat man dann hinter der Kommastelle rumdiskutiert. Aber es war natürlich eine unglaubliche Stabilität, wo ich als Unternehmer sagen konnte, ja, meine Nachfrage ist XY, die ist jetzt gestiegen. Ich baue da eine Kapazität auf, weil ich vielleicht noch eine Wertschöpfungskette integriere und ich kann das Investment machen. Heute, wenn man heute reinschaut, natürlich diverse Einflussfaktoren. Wir haben es vorhin gerade mal kurz anklingen lassen. Das sind natürlich große Themen, wo ich wenig Verlässlichkeit dran kriege, wo ich dann abwarte. Ja, ich glaube, jeder Unternehmer, jedes Unternehmen bei uns hat auch einen Plan in der Schublade. Wenn es mal wieder losgeht, ja, und ist die Frage, warte ich da Ewigkeiten drauf? Ja, wenn es mal wieder losgeht, dann mache ich das.
Aber wenn unser Mittelstand tendenziell deutlich weniger investiert als in der Vergangenheit, ist dann unser Geschäftsmodell, unser anlageintensives Geschäftsmodell, unser industrielastiges Geschäftsmodell überhaupt noch zu machen? Du musst investieren, wenn du da erfolgreich sein willst.
Ja, ist ja auch die Frage am Ende, wo du investierst. Ne? Also es gibt auch durchaus natürlich gerade bei den Energiekosten, dass man eben nicht in Deutschland investiert und gewisse Dinge natürlich auslagert. Ja, das ist auch eine Folge, dass wir, und das ist unser industrieller Fokus, der aus meiner Sicht ein ganz wichtiger ist, aber der leidet natürlich daran schon. Ja, man bringt gewisse Produktionsschritte, die halt energieintensiv sind, dann eher in andere Regionen rein.
Also ich glaube, wesentlich ist das Thema Product is King. Da bin ich absolut bei dir. Aber für mich ist Agilität dann Queen. Ja, also jedes Geschäftsmodell muss eine gewisse Agilität haben, dass du gewissen Situationen, dass du dich anpassen kannst. Ich bin bei dir, diese längerfristige Vision muss man haben. Die Eigenschaften von dem Produkt muss man weiterentwickeln. Das ist ja das Kern des Geschäftsmodells. Aber es muss auch agil sein, wenn die Preise nach oben gehen. Was habe ich für einen Plan B? Was habe ich für einen Plan C? Da muss ich eventuell nach Osteuropa gehen zum Beispiel. Ja, bleibt mir nicht anders übrig, ja, wenn ich überleben will. Aber ich glaube, ohne diese langfristige Vision als allererstes, wirst du das Geschäftsmodell nicht erfolgreich aufbauen. Und die Plan A, B und C Varianten, die brauchst du heute eher als je zuvor.
Vielleicht müssen wir langfristig auch kleinere Brötchen backen, würde ich gerne mal als These reinwerfen. Als die Gründerväter den Mittelstand groß gemacht haben, waren wir das Powerhouse und die haben gesagt, wir denken groß, wir beliefern die Welt und haben dann auch die Welt beliefert. Wenn heute ein Unternehmer groß werden will und sagt, ich beliefere die Welt, dann tritt er sofort einen Wettbewerb mit extrem starken asiatischen Playern aus China, aus Korea, aus Taiwan, die uns in Sachen Geschwindigkeit, Innovation inzwischen meilenweit voraus sind. Macht es überhaupt Sinn, heute noch zu versuchen, einen Weltmarkt in den Blick zu nehmen, oder ist vielleicht eher Fokus angebracht, zu sagen, ich konzentriere mich auf kleinere Nischen oder auf kleine Regionen und werde dort erstmal der Marktführer und lasse den großen Markt, den Maschinen aus Asien?
Das kann natürlich eine gefährliche Strategie sein.
Ne? Okay, warum?
Im Endeffekt führt das natürlich dazu, dass andere den Markt dominieren, immer mehr Erfolg haben, Produkte entwickeln, die unter Umständen dann besser sind, und rein auf Nischen zu gehen, dürfte da nicht ausreichen. Ne?
Ich glaube, wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wir sind immerhin in Deutschland, wir sind immer noch der größte Weltwirtschaftsmarkt überhaupt. Und wie weit sind wir innovativ? Ich habe zuletzt ein Interview gesehen mit Herrn Dies, der ehemalige VW-Vorstand, der China kennt natürlich in- und auswendig. Und er sagt, wir haben in Deutschland immer noch so viele Möglichkeiten. Wir sind Forschungsweltmeister. Ja, es gibt eine Start-up-Kultur mittlerweile, das ist sehr weit vorangeschritten. München, Berlin, richtig viele Start-ups, spannende Start-ups. Ich habe viel mit denen zu tun. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen mehr Optimismus haben in dem Land, ja. Und was haben die früheren Unternehmer, wie ein Mann, der mich richtig begeisterte, Herr Wirtz, der die Doubles erfunden hat, ja. Was war sein Geschäftsmodell? Produktinnovation von A bis Z. Dadurch ist er Weltführer geworden. Warum soll das nicht nochmal passieren?
Man muss auch realistisch sehen, wenn man sich Entwicklungsabteilungen anschaut beispielsweise, da kommen ja die Innovationen letztlich her. Jeder hat Leute, die irgendwo entwickeln. Das sind kleine Teams, immer. Und es bringt da nichts, einfach zu sagen, jetzt stellen wir noch 5 ein. Ja, dadurch wird es nicht unbedingt besser. Ja, und wenn man jetzt sagt, die Asiaten, da kommen so und so viele Ingenieure jedes Jahr von den Universitäten. Klar, das hat natürlich eine Auswirkung. Natürlich sind die auch, gerade in den Bereichen, wo wir gerade angesprochen, Robotik, ja, das sind die richtig weit, richtig. Aber natürlich in unseren Kernkompetenzen, und das darf man nicht vergessen, wir haben eine ganz wesentliche Kernkompetenz in dem deutschen Mittelstand, das alles, was um Produktion, Verfahren, Applikationen betrifft, ja, da sammeln wir die Daten, da haben wir die Fehlerprotokolle. Alles, was eigentlich Basis ist für zukünftige industrielle KI-Anwendungen, haben wir hier. Sicher sind wir einer der Entwicklungsweltmeister, aber es ist natürlich auch sehr einseitig auf gewisse Industrien gerichtet, wie Automotive. Ja. Viele Patente werden im Automotive nach wie vor gemacht, was nicht sagen soll, dass man es weniger macht, aber man muss natürlich eine Breite daraus entwickeln. Und wenn Robotik, Automatisierung ein Thema wird, und es wird ein Thema werden, dann ist es wichtig, dass wir da vorne mitspielen, und das können wir auch. Da brauchen wir uns nicht zu verstecken. In Entwicklungsabteilungen ist es wie in der Küche auch. Wenn man 5 Köche mehr einstellt, wird es nicht unbedingt besser. Man braucht einen klaren Plan, man braucht motivierte Leute, gut ausgebildet, mit dem Sentiment, hey, wir wollen jetzt wirklich was reißen, ja? Und dann kann man eigentlich alles machen.
Ne? Du brauchst auch einen Leader. Ich denke immer an Herrn Busch von Siemens, ein Mensch, der mich sehr imponiert. Der hat viel vor, was die industrielle Digitalisierung angeht. Mit NVIDIA zusammen haben sie Joint Ventures und so weiter. Also die Menschen brauchen wir. Die haben wir früher gehabt. Ich glaube, wir haben weniger davon als früher. Ja, ich meine, vor dem Krieg, zwischen dem Krieg, nach dem Krieg, waren die deutschen Unternehmer einfach mal besonders erfolgreich und innovativ. Und wir brauchen einfach mehr Leaders in dem Bereich, die da vorgehen. Ich meine, wenn du überlegst, IT in Europa, in Deutschland verglichen mit den Giants aus Amerika, wir müssen auch von denen mehr lernen und übernehmen und vielleicht die Fehler nicht machen, die sie gemacht haben, ja.
Als Gesellschaft tun wir uns ja sehr schwer, mit diesem Umwälzungstempo umzugehen, auf Veränderungen zu reagieren, selber vielleicht auch offener, fröhlicher die Sachen anzugehen. Habt ihr den Eindruck, dass das in Unternehmen anders ist, dass die Belegschaften agiler sind, mehr Bereitschaft haben, anzupacken, anstatt die Dinge zu beklagen?
Definitiv. Ich glaube, es liegt auch daran, dass jeder in seinem eigenen Bereich ja genau weiß, was er tut. Ja, der Facharbeiter weiß ganz genau, wie Dinge funktionieren und wie man Dinge besser machen kann. Und dann sieht man da den äußeren Einfluss nicht. Ja, ist aber auch irgendwo Führungsaufgabe, weil natürlich diese Stimmung, die wir haben, und die ist wirklich aus meiner Sicht volkswirtschaftlich auch massiv schädlich, diese schlechte Stimmung, die wir im Moment haben, die wirkt sich natürlich aus. Ja, und zwar ganz stark auf Kreativität und Motivation. Ja. Ja, auch sich Dinge zuzutrauen, einfach mal ein weißes Blatt Papier hinzulegen. Man merkt es selbst, wenn man mal im eigenen Team mal eine sehr kreative Idee hat, wo jeder sagt, es funktioniert eh nicht. Und dann sagst, komm, lass trotzdem mal 15 Minuten drüber brainstormen und diskutieren, dann geht's los. Ja, es geht deswegen nicht, weil und deswegen nicht. Und hier mal die Regulatorik und hier spricht das dagegen. Dann merkt man schon, wie das die Motivation rauszieht. Ja, und diese Stimmung, die schwappt natürlich auch in Unternehmen über. der eine oder andere ist dafür empfänglicher. Und das muss man, und deswegen sage ich es auch Führungsaufgabe, ganz klar zu definieren, wie man arbeitet und wie man die Dinge auch betrachtet. Und auch sagt, gewisse Themen, ja, im Mittelstand, ich kann mich natürlich berechtigt jeden Tag über die Energiekosten, die Bürokratie und die schlechte Infrastruktur, oder sagen wir es, so schlecht ist es in vielen Teilen nicht, aber sagen wir, Infrastrukturprobleme aufregen. Nur was bringt's mir aus der Mikroperspektive? Ich kann es heute nicht ändern. Ich habe jetzt auch nicht den politischen Einfluss, es zu ändern. Also muss ich gucken, wie ich damit zurechtkomme. Und dann entstehen auch die Ideen.
Also Spirit, Haltung ist super entscheidend. Paul, du besetzt sehr viele CFOs und du hast gerade auch die jungen wilden CFOs angesprochen. Jetzt ist ein CFO oder auch ein Unternehmer in der aktuellen Lage natürlich immer auch Kassenwart und Kostensenker. Also jemand, der natürlich auch gucken muss, dass der Laden stabil bleibt. Gleichzeitig brauchen wir diese Can-Do-Mentalität. Können diese jungen Wilden das besser als die Alten, diesen Spagat zwischen die Basis sauber halten, aber trotzdem eine Aufbruchstimmung erzeugen und offen sein für alles?
Ich finde, die intellektuelle Agilität ist eher bei den jungen Wilden zu finden. Ja, also geht nicht. Das ist so die Einstellung. Ja, und wenn du, ich bin absolut bei Christian, es ist ein Leadership-Thema. Es ist nicht ein Ausbildungsthema. Wir haben hervorragende Universitäten, wir haben hervorragende Forschungsinstituten in Deutschland. Ja, hat schon mit Attitude zu tun. Und ich finde, die Deutschen sind hervorragend in, wie soll ich das sagen? Ich habe ja bei großen Firmen Pepsi, Nike, Dell hier gearbeitet. Die arbeiten gut in Nischen innerhalb der Company, ne, aber diese horizontale Kommunikation in der Company geht häufig runter, ja. Und das ist die Aufgabe eines CFOs und eines CEOs, das Bild holistischer zu machen, damit die Vision auch klar ist für die Leute, die vielleicht ein bisschen dazu tendieren, kleinteiliger zu denken. Das ist auch die Ingenieur-DNA, was Deutschland hat. Gott sei Dank hat sie es. Man muss es nur, finde ich, hervorheben, ja, um Teil eines holistischen Geschäftsmodells. Deswegen diese Leadership-Levels CEO, Aufsichtsrat, CEO. Das ist so wichtig. Es sind so viel Talent im Unternehmen, die entfacht werden müssen, also von der Leidenschaft her. Ich meine, wir haben ja mal vor einiger Zeit über die Krankheitsstatistik in Deutschland gesprochen. Das ist ja erschreckend. Das ist ja so hoch. Wir müssen lernen, das zu entfachen. Die Leute, viele Leute, ich denke an die Kreditoren, Debitoren, Buchhalter, die haben Angst vor Jobverluste, ja. Und die werden wahrscheinlich ihre Jobs verlieren. Und ob sie neuen Jobs bekommen, das ist ein anderes Thema, Michael, aber da herrscht schon Angst, Existenzängste. Und das darf man auch nicht ignorieren, ja. Kann nicht das Ziel einer Gesellschaft sein, Jobs nur zu reduzieren. Mhm. Wir haben auch eine moralische Verpflichtung gegenüber unseren Menschen. Das ist, kann nicht nur Profit, Profit, Profit sein, aber leicht gesagt, Paul, ne? Was treibt die Welt? Profit.
Christian, Private Equity Investoren oder Finanzinvestoren generell verstehen sich ja als Partner von Wandel und als positive Begleiter und als Leute, die dieses unternehmerische Feuer ja vielleicht nicht entfachen, aber zumindest schüren. Ist immer umstritten, wie viel davon wirklich umgesetzt wird in der Realität. Mal ganz konkret gefragt, was glaubt ihr denn für einen Beitrag leisten zu können, wenn ihr in ein Unternehmen reingeht mit der Perspektive von 5 oder 10 Jahren, dass das bessere Chancen hat, mit euch als Gesellschafter Weltmarktführer zu bleiben oder zu werden, als in einer anderen Gesellschafterform?
Ja, ich denke, man muss sich da auf seine eigenen Kernkompetenzen stützen und natürlich jeder muss das machen, was er am besten kann. Ja, das heißt, wir sind vor allem auf der strategischen Seite natürlich ein Partner. Das Wichtigste, wenn man es mal sagt, was ist denn eigentlich wirklich der Effekt, wenn so ein Haus wie unseres reinkommt, ja, und in ein Unternehmen reingeht, dann ist es vor allen Dingen eins, dass wir eine strukturierte Unternehmensentwicklung rein. Und wir sind voll fokussiert auf Small-Cap-Segment. Das ist wirklich kleine Unternehmen, die wurden gegründet, in eine gewisse Größenordnung entwickelt. Und da ist natürlich viel an Arbeit da noch zu tun, um das auf eine andere Ebene unter Umständen in eine Skalierbarkeit zu bringen. Und da ist es einfach schon dadurch, dass man einen strategischen Plan hinstellt, dass man ins Team zusammenkommt und sagt, wo wollen wir denn in 5 Jahren stehen? Ja, mit welchen Produkten, welche Positionen im Markt und das dann runterbricht und sagt, was müssen wir denn jetzt dann heute machen, um dann dahin zu kommen. Und in 3 Monaten treffen wir uns wieder, jeder geht mit seinem Arbeitspaket raus und dann schauen wir, wo wir sind. Und dann in 3 Monaten wieder allein dieses Denken reinzubekommen, wir arbeiten an einem langfristigen Plan, an einer Strukturierung, da geht natürlich viel rein. Ein Kollege muss darauf aufpassen, dass wir im Finanzbereich die richtigen Zahlen kriegen, richtig Reporting und Controlling aufsetzen, das ist häufig auch nicht der Fall. Es gibt viele Unternehmen, die gar kein Personalmanagement haben, obwohl es auch ein ganz wichtiger Punkt ist, an die richtigen Leute zu kommen, ja, also Personal wirklich auch zu sourcen, das Richtige, da Prozesse einzuführen. Also häufig ist es so ein bisschen zwischen Hausarbeit machen und hochgradige strategische Diskussionen zu führen. Aber das Entscheidende ist fürs Management. Man lebt nicht in den Tag hinein. Das Management ist ja, und das kennen wir alle von unseren eigenen Positionen, man ist im Tagesgeschäft drin, oft hast du gar nicht die Zeit und die Muße, dich hin zurückzulehnen, zu sagen, wo bin ich denn jetzt gerade? Und so eine strukturierte Unternehmensentwicklung bringt das eigentlich genau mit, ja, dass da der Zwang da ist, dass man sagt, hier ist Zeit reserviert, da erwarten auch deine Stakeholder wechselseitig, dass du vorbereitet bist, dass du einen Schritt weitergekommen bist und dann setzt sich durch das Unternehmen durch und so ein Unternehmen ist dann on the move an der Stelle.
Und natürlich der Riesenvorteil von PE ist natürlich dieses strategische Skillset, weil du hast wahrscheinlich tausende von Geschäftsmodellen in deinem Leben gesehen, ja, und die auch analysiert. Aber du weißt auch als Managementteam, wenn PE reinkommt, wenn Christian und VR Equity reinkommt, dann kann ich auch Geld bekommen für gute Ideen. Ja. Und umso größer die Ideen sind, umso mehr Geld kann ich bekommen von PE. Das ist eine ganz andere Kultur. Ja, investieren ist das, was PE machen will. Natürlich muss es Sinn machen, ja, aber für ein Managementteam ist das ein Traum, wenn der richtige PE reinkommt.
Gehen wir mal eine Ebene tiefer in die speziellen Trends und Entwicklungen, die wir sehen, gerade im Bereich Technologie. Was die nächsten 5 bis 10 Jahren die Wirtschaft prägen wird, ist ja jetzt schon klar, vor allem KI und Robotik. Haben wir hier in Deutschland irgendwas, das in dieser neuen Welt von Wert sein könnte, vielleicht sogar ein echtes Asset sein könnte für die Wirtschaft der Zukunft?
Klar, also aus meiner Sicht ist das alles, was wir jetzt im Moment auch so ein bisschen als Schwäche sehen, unsere Produktionsexpertise, die wir haben, Automotive-Fokussiertheit, viele Automobilzulieferer, kann am Ende natürlich auch eine Stärke sein. Ja, und das liegt an uns, das auch in die Richtung zu entwickeln. Wir haben über eins noch gar nicht gesprochen, wir haben ein großes Defense-Paket letztes Jahr aufgemacht und so wie wir es sehen aus den Leads, die wir bekommen und in den eigenen Unternehmen, passiert da tatsächlich auch richtig was.
Ja.
Und da haben wir natürlich viel Know-how in Deutschland, ja, in den Unternehmen und selbst in unserem Portfolio, was jetzt nicht auf diesen Bereich ausgerichtet ist, wo man aber natürlich durch die Seiteneffekte Aufträge bekommt, merken wir, das wird langfristig natürlich auch Entwicklung und Markt treiben. Da geht es auch um Produktion, ja, da geht es auch um Verfahren. Ja. Das Gleiche ist das Automatisierungsthema, das KI-Thema, das Robotik-Thema. Ja, das ist am Ende, haben wir Kompetenzen in dem Bereich, um die Industrie richtig der Zukunft praktisch zu entwickeln. Und die haben wir in Deutschland, es gibt auch viel Kompetenz in Japan, es gibt viel neue Kompetenz in China. Also wir sind ja nicht ohne Wettbewerb da. Aber wenn man sich überlegt, was sind die Zutaten, die am Ende da was bringen können, das Applikations-Know-how, die Daten aus der Applikation, der Anwendung selber messen, Fehler dokumentieren. Diese Datensätze haben wir alles. Wir haben die Verfahren, das ganze Verfahrens-Know-how in Deutschland, eine hohe Kompetenz. Wir müssen gucken, dass wir das auch behalten und die Geschwindigkeit darauf kriegen. Aber ich würde sagen, Thema Automatisierung und Robotik wird vor allen Dingen durch die Rechnergeschwindigkeit und KI getrieben. Da kann man die Uhr nachstellen. Das wird einen harten Impact haben, ja, eine große Auswirkung haben. Und da sind viele Kompetenzen hier, gerade im deutschen Mittelstand, auch in vielen Nischen sind gegeben. Und da haben wir die besten Voraussetzungen. Es gibt allerdings auch keine Alternative für Deutschland dazu. Wir müssen daran unbedingt teilnehmen. Diese Chance, die dürfen wir nicht verpassen. Das ist nicht akzeptabel.
Ja, ich meine, ich habe ein Beispiel selbst von einer Technologiefirma in Heidelberg, ich nenne keinen Namen jetzt. Ich bin mit dem CEO befreundet und auch investiert dort. Die haben eine Touchless-Screen-Technologie, ja, was man sogar bei dem Militär benutzen kann, bei OPs, also im Medizinbereich benutzen kann. Da sind große Namen wie Sony, Microsoft, Dell, mein ehemaliger Chef Michael Dell etc. Die bilden eine Schlange, um da ein Joint Venture mit denen zu machen. Also diese Technologie gibt es nirgendwo auf der Welt.
Ja. Braucht man dafür viel Investitionskapital, dass wir in diesem Megamarkt industrielle Robotik mitspielen können?
Entwicklungskapital und Investitionskapital braucht man da definitiv. Ja, aber es sind natürlich auch schon viele Unternehmen am Start. Ja, also auch in Deutschland, wenn man in die Greiftechnik, Robotik reinguckt, Spanntechnik, das sind viele gute Mittelständler unterwegs. Aber natürlich muss man da jetzt auch in parallelen Bereiche wie KI, Softwareentwicklung, Anwendungsentwicklung, muss man natürlich rein investieren. Das sind im Endeffekt Menschen und Maschinen. Ja.
Und vielleicht an der Stelle musst du dann auch kreativ sein, apropos agil, haben wir das Thema vorher gehabt, dass du, wenn du ein Produkt hast, was im Markt verkaufbar ist, ja, dann kannst du auch über ein Sales-GV nachdenken mit einem großen Player, damit du Funding reinbekommst und die Produktexpertise bei dir behältst, um dort zu investieren. Also diese Agilität, was die Geschäftsmodelle ist, ist überlebenswichtig. Aber es geht. Ja, man muss nur kreativ sein und mutig sein.
Ja, und auch da, Agilität heißt auch, in neuen Arbeitsformen zu überlegen. Kann ich denn in Partnerschaften arbeiten, im Mittelstand? Ich war diese Woche auf einer Unternehmenszusammenkunft, da ging es darum, wie können wir im Mittelstand zusammen Digitalisierungsprojekte umsetzen? Das heißt, wechselseitig voneinander lernen. Das ist das, was wir im eigenen Portfolio auch sehr stark natürlich vorantreiben, dass nicht jeder sein Problem selber lösen muss und immer die gleichen Dinge versucht, sondern dass man aus dem Netzwerk auch lernt. Und hier war es wirklich auch unternehmensübergreifend, die Idee, wie können wir in einer gewissen Region gemeinsam Digitalisierung voranbringen? Und da hat auch ein Unternehmer einen interessanten Aspekt gebracht. Er hat gesagt, sein Vater hat damals nach dem Krieg gesagt, naja, wir haben uns, der Mittelstand, die Unternehmer haben sich gegenseitig geholfen. Und irgendwann ist es auseinandergegangen, weil man festgestellt hat, na, wenn ich selber alleine, dann bin ich schneller, ja, und unter Umständen auch besser. Ja, und dann war nicht mehr die Notwendigkeit da in Partnerschaften.
Ja.
Der hat sich jetzt gefragt, ist vielleicht jetzt aktuell angesichts der Vielzahl der Aufgaben, die kleine Unternehmen vor der Brust haben, ist da nicht die Zeit gekommen, dass man sich wieder Partner sucht, Unternehmenspartnerschaften sucht, mit denen man gemeinsam versucht, die Herausforderung anzugehen. Das kann unter Umständen auch eine andere Form von Zusammenarbeit dann
sein. Sehr, sehr guter Punkt. Und die Cooperative Spirit ist ein riesen Wettbewerbsvorteil, wenn man das hinbekommt. Ich glaube, im deutschen Mittelstand ist das auch machbar durch die Unternehmertum. Das ist die Gemeinsamkeit, den sie haben. Ich meine, ein Beispiel darf ich noch geben, Startup Deutschland auch. Sie machen ERPs für Handwerkerbetriebe, Also dadurch, vielleicht kennst du dich ein bisschen aus, nach Christian, die standardisieren dann, weil die Handwerker sind ja betriebswirtschaftlich, das ist meistens deren Schwächen. Und die sind gezwungen, durch ein ERP gewissen Prozesse einzuhalten. Und die haben jetzt gerade 40 Millionen eingesammelt für eine paneuropäische Wachstumsstrategie. Kommen aus Hannover? Geht.
Und es gibt ja vielleicht noch eine weitere Chance, dieses Thema lokale Wertschöpfungsketten. Reindustrialisierung Europa, Nearshoring, vielleicht auch gewisse externe Zulieferer rausbekommen aus unseren kritischen Wertschöpfungsketten, wo ja gerade solche Allianzen dann sich vielleicht auch zusammenfinden können. Man integriert sich vertikal. Ist das vielleicht auch noch ein Trend, der unserem Mittelstand zugutekommt, wenn Europa sich reindustrialisiert und ein bisschen stärker auf sich selber guckt? Ist natürlich Deutschland wahrscheinlich der Lieferant Nummer eins oder der Umsetzer Nummer eins, um das zu machen?
Ja, ich glaube, Christian, wenn ich darf, ich glaube, eins müssen wir loswerden in Deutschland und in Europa, ist diese Verbotmentalität. Ja, wir sind so übertrieben mit Gesetzgebungen. Man redet in Deutschland, wir wollen die Bürokratie reduzieren. Jeder redet drüber. Und was machen die, um das zu tun? Die führen ein Gesetz ein, um die Bürokratie. Das ist doch pervers. Entschuldigung. Reduce the fucking bureaucracy. You don't need a law. Ja. Und das ist auch, durch Brüssel ist es auch extrem. Ja. Und du hast ja, haben wir ja letzte Woche gehabt im Podcast, hat die Heterogenität von den Ländern, ja, von den Legal Systemen in Frankreich ist anders als in Deutschland. Deutschland ist anders als Italien. Das macht's nicht einfacher. Das muss man echt sagen an der Stelle. Da muss man wirklich radikal denken. Die Geschwindigkeit ist da viel zu langsam.
Ja.
Viel zu langsam.
Die Frage ist auch mit der Deglobalisierung eigentlich, die so dahinter steht. Das hatten wir eigentlich ja schon vermutet, dass mit Start Corona sozusagen oder den Nachwehen der Corona war das ja auch ein Schluss zu sagen, wir müssen hier mehr gewisse Dinge selber produzieren. Ich glaube, da ist nicht so viel passiert, insgesamt, wo man sagt, da sind wir jetzt autarker geworden. Ja, am Ende muss das vom Markt auch wirtschaftlich unterstützt werden und eine Logik dahinter sein, dass ich das selber organisieren kann. Das kann man vielleicht natürlich politisch auch beeinflussen, ja, gerade bei kritischen Dingen. Das wird jetzt auch sehr stark in den USA beispielsweise gemacht. Aber ich glaube, ein ganz großer Trigger könnte sein, und deswegen halte ich immer am Fest, hier in Deutschland produzieren ist extrem wichtig, ja, weil da viele Kompetenzen dranhängen, dass wir diese industrielle Basis nicht verlieren, wo wir jetzt im Moment tatsächlich auch große Risiken fahren. Da werden unglaublich Arbeitsplätze abgebaut und verloren.
Das ist verdammt teuer, ist Christian.
Ja, das ist richtig. Aber und da kann natürlich die Robotik und Automatisierung die Lösung sein. Wenn ich dann natürlich unabhängiger werde von den Personalkosten an der Stelle, dann kann ich natürlich auch personalintensivere Prozesse wieder in Deutschland machen.
Ja.
Und das ist natürlich gerade für Deutschland auch eine Riesenchance. Aber das Wichtigste ist, dass wir diese Kompetenzen jetzt nicht verlieren in dieser Phase, weil die sind genau das, wenn man jetzt in der KI-Welt, in der Applikationswelt, in Automatisierung und Robotik starten will, das ist genau das Know-how, was eigentlich auch gebraucht wird.
Ja, und das ist das auch, was der CEO von Siemens auch predigt. Der macht mir viel Hoffnung. Die Art und Weise, wie er denkt, wer die Sachen angeht, das ist schon sehr erfrischend. Das ist ein richtiger Unternehmer.
Und interessant, ich habe die Gelegenheit gehabt, den CFO von Siemens öfter zu treffen. Aha. Der ist ja auch jemand, der auch sagt, der versteht sich auch als Unternehmer und mhm. als Enabler und nicht als Kassenwart von einem 200 Milliarden Euro Konzern und Reporter, sondern tatsächlich als jemand, der da mitdenkt.
Übrigens, das sollte jedes CFO machen.
Ja, aber es ist bemerkenswert, wenn man sowas sieht bei großen Konzernen. Ja, also die Wege im kleinen Mittelstand sind natürlich kürzer als bei einem großen Konzern. Es war ein ziemlich großer Bogen, den wir heute geschlagen haben. Deswegen würde ich zum Schluss gerne nochmal euch dazu bringen, nochmal Position zu beziehen und vielleicht auch eure Einblicke mit uns ganz bündig zu teilen. Und zwar hätte ich gerne von jedem von euch eine Branche oder eine Technologie, von der ihr glaubt, dass dort Deutschland in 5 Jahren Weltspitze sein wird. Was ist euer bester Tipp für die Zukunft, Weltmarktführer 2031?
Christian, du zuerst. Ich muss denken.
Ja, ich glaube schon, Automatisierung wird ein großes Thema werden. Ja, und ich denke, auch wenn der Bereich heute nicht in einer guten Verfassung aussieht, sind alle Chancen da und alle Zutaten da, dass wir da eine Führerposition einnehmen können.
Also ich traue uns zu, in Deutschland die industrielle Digitalisierung, dass wir da Weltführer sein könnten. Wir können von den Chinesen lernen, die machen auch Fehler. Ob die Ingenieure in China so gut sind wie unsere, glauben viele Leute nicht, inklusive der ehemalige Vorstand von VW, das sagt er immer wieder. Das glaube ich, da bin ich fest von überzeugt, weil es sind Personalities da, die das vorantreiben und sehr smart unterwegs sind.
Und Freedom of Mind, glaube ich. Also man sieht es im Ingenieurswesen. Deutsche Ingenieure sind ja unter anderem deswegen so gut, weil sie frei denken. Und ich kenne jetzt die Kaderschmieden in China nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn du in so einem System aufwächst, dass du stärker sozusagen zielorientiert arbeitest innerhalb deiner Box. Also du arbeitest eher im Plan ab.
Also das können die. Ja, aber die Arbeit vorher mit innovativer Ingenieur sein, da ist Deutschland schon stark, ja, nach wie vor.
Ein wunderbares Schlusswort. Das würde ich gerne so stehen lassen, lieber Paul, Christian. Einverstanden gerne. Damit?
Voll einverstanden, können wir unterschreiben. Ne?
Wir haben alle Probleme der Welt jetzt gelöst.
Es muss nur noch umgesetzt werden. Ja, Paul, du musst die richtigen Leute liefern.
Gerne.
Ihr müsst die richtigen Strategien bringen und das Geld mitbringen und dann läuft es hier. Ja. Paul, Christian, ich danke euch für dieses großartige Gespräch und Christian, dir natürlich besonders dafür, dass du dich auf uns Berufsoptimisten eingelassen hast heute.
Das mache ich sehr gerne. Danke euch beiden.
Wem von euch das auch so geht oder wer in Christian einen interessanten Gesprächspartner sieht, kann sich gerne bei ihm melden. Ich hoffe, es ist okay, dass ich deine Kontaktdaten in die Shownotes poste. Du bist bei LinkedIn und auch per E-Mail zu erreichen. Ja. Du liebst es, sich mit Unternehmern auszutauschen. Ja, jetzt hast du sie an der Backe dank unseres Podcasts. Ja, viel Spaß damit. Paul unterstützt euch gerne dabei, die richtigen Leute in euer Unternehmen zu holen, mit denen ihr euer eigenes Make Our Mittelstand Create Again Programm umsetzen könnt. Lasst uns alle gemeinsam anpacken, dann wird das was. Da sind wir optimistisch. In diesem Sinne euch allen viel Erfolg. Und danke für euer Interesse an diesem Podcast und vielleicht ja bis bald mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei The People Equation.